Also gerade für Anfänger, gerade für Leute mit einem, ja, wie soll ich sagen, sehr voluminösen Job oder vielleicht sogar am Privatleben mit Family und sonst was, also schlicht gesagt mit wenig Zeit, Pensum, ja, macht das individuelle Coaching den meisten Sinn.
Je weniger Entscheidungen du fällen möchtest in einer Materie, wo du noch keine Ahnung hast, desto eher macht ein Trainer Sinn.
Ja.
Wenn du eh schon alles weißt, bitte coach dich selbst.
Hallo, grüß euch, wir sind's wieder, Sausi, Gary und meine Wenigkeit, Sweet Spot Training Podcast in Ton und Bild diesmal. Ihr könnt uns wieder überall sehen, YouTube und hören auf allen gängigen Plattformen, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir werden heute sprechen über das Thema Self-Coaching und braucht unbedingt einen Trainer oder kommt man selbst in Eigenregie auch ans Ziel?
Entschuldigung, du hast jetzt so viele Sprachhaspler schon gehabt.
Trink ein Bier.
Ist noch nicht ganz aufgewärmt, der Mario. Nein,
ich weiß auch nicht. Das ist die Nervosität, wenn man.
Ja, genau. Naja, das ist ja quasi die erste Folge, die wir drehen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur heutigen Folge.
Ja, hallo. Und
ja, zu Hause fangen an.
Du bist der Spezialist in Sachen
Self-Coaching. Ja, eigentlich tatsächlich.
Es gibt so viele Auflagen und Vorlagen, die ich hier verwerten könnte, aber ich versuche ernst zu bleiben.
Na, fang ruhig zu verwerten an. Wir machen was draus.
Nein. Aus deinem Spezialist zum selber machen und sowas. Aber wir gehen nicht wir machen diese Büchse der Pandora bitte nicht auf. Na, aber grundsätzlich ist das ja ein ernstes Thema, weil es ja oft die Frage gibt, na, kann ich mich nicht selber trainieren? Ich selbst habe das ja gemacht, vielleicht bin ich ja auch deswegen hier von dir, habe ich das Wort übertragen bekommen. Grundsätzlich kann das ganz gut funktionieren. Die Frage ist, ob man nicht ein Netzwerk im Hintergrund hat, auf das man zurückgreifen kann, wenn man Fragen hat, die man selber nicht beantworten kann. Als ich angefangen habe, mich selbst zu coachen, war ich sicher schon 10, 15 Jahre im Geschäft und habe mir gedacht, okay, probieren wir es einmal selber. Und was ich schon einschränkend sagen muss, ist, wenn man gern abnördet und hier in dem Fall die Büchse der Pandora öffnet und sagt, hey, wie war das noch einmal mit der Intervalllänge? Kann man schnell auch mal 2-3 Stunden an einer Entscheidung sitzen, die ein Coach in 2 Minuten gefällt hätte, weil er die nötige Distanz dazu hat und auch die Objektivität. Und ja, also Self-Coaching kann funktionieren, aber einer der großen Einschnitte der Lebensqualität für normale Menschen, möchte ich hier dazu sagen, weil mir taugt das ja, mich damit zu beschäftigen, ist, dass man sich auf einmal sehr lange mit dem eigenen Trainingsplan beschäftigt, was tatsächlich nicht unbedingt sein muss, wenn man sonst doch noch trainieren möchte, Familie hat und vielleicht noch einer Arbeit nachgeht. Das war ja bei mir damals alles nicht zutreffend. Insofern ganz okay.
Ja, ich meine, ich denke, du hast jetzt eher ein paar Sachen gesagt. Also natürlich irgendwo zum einen dieser Mindfuck-Nerd-Ding, das kann man positiv und negativ sehen. Es ist sicher auch das Thema die zeitliche Komponente oder die Kommunikation dazwischen. Also klar, wenn man sich selbst coacht, braucht man jetzt nicht irgendwie unbedingt in einem Wochenplan vorher sich überlegen, wie viel Zeit man für die einzelnen Einheiten zur Verfügung hat. Das kann es in der Theorie praktischer machen oder praktisch einfacher machen, kann es dann in der Praxis aber theoretisch schwer machen, weil einfach das Thema immer noch das ist, wie das du gerade sagst, wenn man sich mit dem ganzen sportlichen Thema auseinandersetzt, man einfach auch dann irgendwie versucht, alles in den Trainingsplan reinzupressen und auf jeden neuen Hype-Train aufzuspringen, wo dann wahrscheinlich einer mit einer, ja, wie du es auch gesagt hast, objektiven Außensicht wahrscheinlich dann einfach sagt, okay, das ist jetzt der Masterplan, den verfolgen wir jetzt und schlagen wir vielleicht mal die Kurve dann irgendwie in 3-4 Monaten ein nach dem Block, aber ändern wir nicht andauernd irgendwie die Richtung und die Strategie. Auch das kennen wir ja, glaube ich, so aus der Szene anhand von einigen Beispielen, dass gerade diejenigen, die sich mitunter sehr, sehr gut auskennen in der Materie, ja, und sehr viel beschäftigen mit neuen Erkenntnissen und so weiter, die halt versuchen, alles in ihren Trainingsplan irgendwie reinzustopfen und dann das Beste aus allen Welten versuchen zu vereinigen und im Endeffekt kommt dann ein Potpourri raus, aber irgendwie nichts, was eigentlich gezielt auf ein Ziel zusteuert. Ja. Also das kann ich verstehen. Ich muss auch sagen, ich glaube, das wäre bei mir irgendwo das Problem. Ja. Also ich könnte das wahrscheinlich nicht, weil ich würde wahrscheinlich alle 3 Wochen dann irgendwie ja, einfach was Neues ausprobieren, ja, wo ich mir denke, ah, das ist, funktioniert noch besser und dieses ständige Nachoptimieren, da muss man sich ja auch dann irgendwo wirklich an der Nase nehmen und sagen, okay, bleiben wir mal bei einem Programm. Ja.
Eine elementare Frage müssen wir bei dem ganzen Thema natürlich stellen, was man sich von einem Trainer erwartet. Möchte man einen Sportwissenschaftler haben, der tatsächlich State-of-the-Art Trainingspläne schreibt? Gerade in dem, auf dem Feld hat sich in unserer Sportart viel getan, im Ausdauersport generell. Also ich spreche da jetzt von allein dem Aufsplitten des Umfangs in mehrere kürzere Einheiten. Das ist etwas gewesen, was ich selber nicht gemacht habe, aus praktikablen Gründen. Also will man jemanden haben, der State of the Art trainiert, nach modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen, oder will man einen Coach haben, der einen durch einen Prozess moderiert und durch allenfalls emotionale Schieflagen hindurch manövriert, was mindestens genauso wichtig ist. Und da sollte man sich mal die Frage stellen, was man sich wünscht. Ja. Manche wollen Kommunikation, manche wollen an Sportwissenschaftler und Daten technisch abnörden, manche wollen eine Kombination. Gewichtet ist es eh bei jedem anders, aber ich hatte, als ich damals die Entscheidung gefällt habe, das zu tun, so meine 2-3 Momente, wo ich einfach gesagt habe, naja, eigentlich kann ich das selber besser. Das klingt von außen total arrogant, aber ich hätte mir zu dem Zeitpunkt einen Coach erwartet, der einfach ziemlich genau weiß, was jetzt gerade mein nächstes Ziel ist. Und in einem der Gespräche hat sich manifestiert, das ist über 12 Jahre her, dass der gerade überhaupt keinen Plan hat, was mir wichtig ist und dass ich da von der Stange weg behandelt werde. Und das, was ich eigentlich nicht verstehen kann. Ja. Also ich habe dafür kein Verständnis. Und
aber jetzt vielleicht einmal weg von dem Thema, was soll ein Coach machen, hin zu dem Thema Self-Coaching. Was sind die Vorteile? Was sind Vorteile, die man gegenüber dem Training, mit der Arbeit mit einem Trainer hat? Ich denke, das gibt schon auch einige. Flexibilität, Einbringen eigener Ideen. Ja. Auch dann vielleicht ein Mehr an auf den Körper hören, auf die Situation hören, die gerade passiert. Natürlich wieder immer mit dem Disclaimer, wenn die Kommunikation mit einem Trainer funktioniert, dann wird das auch alles berücksichtigt. Aber viele wollen das dann eben nicht und wollen ihr eigenes Wissen bestmöglich und ohne Umwege in ihr Leben integrieren, und das geht dann in Eigenregie natürlich besser. Auch flexible Entscheidungen im Moment zu treffen, hat man dann offen. Und ja, man muss nicht Rückfrage halten oder Rücksprache halten oder irgendwas Ähnliches. Also hat in der Hinsicht ganz bestimmt Vorteile. Und ganz abgesehen davon, dass man vielleicht auch über den Prozess, wie ihr schon gesagt habt, dass man sich mit der Materie beschäftigt, es schafft, sich besser kennenzulernen und so eine Entwicklung zusammenbringt.
Was eben da ist, eben genau deswegen sage ich ja, muss sich erstmal klar sein, was würde man von einem Coach wollen, und wenn man zu der Einsicht kommt, dass man das, was man von einem Coach wollen könnte, selber kann, beziehungsweise besser kann und ohne die Friktion der Kommunikation, sage ich jetzt mal ganz provokant, auszukommen, was ja wiederum Zeit spart, ja, wie geht's dir, wie machen wir, wie tun wir, genau. Das entscheidest du selbst jetzt in dem Augenblick, im Idealfall ad hoc, dann sparst du total viel Zeit. Aber das hier ist eines, und das klingt so wie ein Kalenderspruch, das ist hier eines der Themen, wo jeder Vorteil, den wir diskutieren, sich sehr schnell in den Nachteil verkehren kann, weil die Zeit, die du jetzt zum Beispiel bei der Entscheidungsfindung einsparst, genauso eine Zeit ist, die bei der Entscheidungsfindung jetzt auf einmal sich manifest verlängern kann.
Wir sehen das aber jetzt auch gerade alles nur so von der positiven Seite, dass man halt irgendwie dann sagt, wenn ich das Know-how hätte, mich selbst zu coachen, dass ich da noch immer für mich die beste Einheit wähle. Ja, das ist ja theoretisch ganz interessant, praktisch funktioniert das nicht, sondern wir kennen das wahrscheinlich von uns allen. Man schreibt sich dann schon auch die Einheiten auf, die Spaß machen.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Und die halt nicht Spaß machen, sind in der Regel die, wo halt Potenzial liegt. Und die werden dann halt irgendwie so stiefmütterlich behandelt. Und ich glaube, dass da einfach dann schon auch die Kehrseite von der ganzen Geschichte liegt und man halt irgendwie sehr viel Potenzial liegen lässt. Ja. Mitunter muss man natürlich dazu sagen, es gibt sehr wenige, wo auch die Komponente vielleicht funktionieren kann. Ja. Aber da braucht man halt schon wirklich einen sehr hohen Antrieb an Eigenmotivation und an Selbstoptimierungsgedanken, dass man sich wirklich die Dinge aufschreibt, die eigentlich...
Und dann wird es richtig nerdig und ich kann es bei mir einfach festmachen. Das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Ich bin in meinem letzten Jahr Triathlon, glaube ich, die ja gar nicht so schlecht waren, nie, kein einziges Mal im Wochenschnitt über 30 Kilometer gelaufen. Habe aber immer so 15.000, 16.000, 17.000, 18.000 Kilometer Minimum am Rad gesammelt. Schwimmen war ich recht brav, weil ich gewusst habe, wenn ich nicht brav schwimmen gehe, kann ich nicht geil Radl fahren. Aber aufs Laufen haben wir immer ein bisschen geschissen, weil ich gesagt habe, wenn ich beim Radl recht fit bin, wird das beim Laufen auch noch irgendwie gehen, vor allem auf der Halbdistanz, wurscht. Und da habe ich sicher was liegen gelassen. Abgesehen davon, dass ich jeden Scheiß gefressen habe und viel zu platt gewesen bin. Aber das ist wieder was anderes. Und das ist etwas, wo ein Trainer, wenn er seinen Job ernst nimmt, eingreifen hätte können.
Ja, gebe ich da recht. Ja, oh ja. Ist halt, ja, oh ja. Weil es einfach das, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist halt, dass bei dir unweigerlich das Radfahren die Disziplin ist, die dir am meisten Spaß bereitet. Gut, das ist jetzt kein großes Geheimnis.
Die anderen Disziplinen habe ich dazu verwendet, um mir Radfahren
damit
zu können,
kannst, ich du machst Triathlon. Ja, genau. Nein, aber es ist halt schon wahr. Ja. Natürlich hätte man wahrscheinlich irgendwo beim Radfahren was abzwacken müssen und beim Laufen was dazugeben. Ist aber jetzt in deinem Fall sicher auch so gewesen, dass du das selber gewusst hast, aber einfach für dich entschieden hast, das ist das so nicht wert. Ja, das ist ja auch was. Ja. Und letzten Endes muss man ja da auch sagen, in der Kommunikation mit einem Trainer, natürlich, wie du sagst, ja, der hätte da eingreifen müssen, im Sinne von, er weist darauf hin, aber wenn du ihm gesagt hast, ich bin mir der Situation bewusst, aber es ist mir so wert, dann hätte er das genauso aufgeschrieben, mit eben genau demselben Schwerpunkt, weil letzten Endes geht es ja um dein sportliches Leben. Ja,
ja, Self-Coaching also, ist auch etwas für Leute, die einfach ein bisschen stur sind, muss man ganz ehrlich sagen, ja, weil, sag ich mal, einen Trainer zu bezahlen, ganz klar, und dann selber zu machen, was man für richtig erachtet, ist, wenn man jetzt vom kaufmännischen Aspekt absieht, Zeitverschwendung für beide Seiten.
Das stimmt. Ich glaube auch, dass es sogar für Athleten, die viele Einheiten hinterfragen und sie nicht sicher sind, was der, sich nicht dem sicher sind, was der Trainer aufschreibt, ein Self-Coaching besser wäre. Das soll nicht heißen, dass nicht Einheiten erklärt werden können, ja, aber die dann tatsächlich zu hinterfragen und in der Einheit mit einem Fragezeichen im Kopf herumzufahren oder herumzulaufen, das ist dem Prozess nicht zuträglich. Und,
darf ich da was dazu sagen? Weil ich unterschreibe ich sofort. Ich glaube auch sogar, dass das mittelfristig oder gar langfristig wirklich einen Nutzen hat, weil wenn man mal den Schritt zurückgeht und sagt, okay, ich habe während dem Coaching-Prozess eigentlich das Gefühl, ich weiß es besser und sich dann mal auch selbst zumutet und sagt, okay, ich trainiere mich jetzt selbst, dann kommt man relativ schnell drauf, woran es dann doch irgendwo scheitert und dann geht man mit einer ganz anderen Vertrauensvorschuss und Basis in die nächste Coaching-Beziehung, die in der Regel unweigerlich folgen wird. Ja.
Aber genau das meine ich, wenn diese Situationen einfach häufig auftauchen, dann ist vielleicht günstig, sich einmal zu trauen, sich selbst zu coachen und nur die eigenen Ideen einzubringen, die dann wo auch immer herkommen, die auch dann wie auch immer gewichtet sind. Mehr Radeln, mehr Schwimmen, mehr Laufen, mehr Intensität, weniger Intensität, was auch immer. Ja. Und sich dann anzuschauen, was ist der Output? Ist der Output vielleicht eine Verletzung oder nicht? Oder ist der Output eine gute Progression? Dann hat man es geschafft im Self-Coaching, würde ich sagen. Soll aber nicht heißen, dass es dann vielleicht mit anderen Schrauben nicht auch noch besser gehen würde.
Aber ich muss euch was erzählen. Ich hoffe, es hört keiner mit.
Das war ein Schenkelklopfer.
diesmal hört keiner zu, es schauen alle zu. Ja. Ja.
Ich habe tatsächlich Athleten, die mir jede Woche detailliert in die Einheit hinein genau schreiben, was sie machen werden. Aber trotzdem mich als Trainer haben. Und das finde ich immer wieder deswegen faszinierend, weil es Leute gibt, die diesen Self-Coaching-Aspekt anscheinend so internalisiert haben in sich selber, dass sie gar nicht merken, dass sie sich selber coachen und eigentlich mich coachen. Oder mir die Einheiten vorschreiben. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was jetzt mein Sinn der ganzen Sache ist. Und es gibt tatsächlich einen. Hin und wieder crashen sie mit dem System gegen die Wand und ich moderiere sie dann aus dem Prozess raus. Und dann kommen die Abänderungen, die für ein paar Wochen tatsächlich gute Wirkungen zeitigen. Und das ist dann so ein Prozess, der vor allem bei sehr erfahrenen, lang gedienten Athleten passieren kann, die, und ich formuliere das jetzt bewusst so provokant, immer alles besser wissen und wo sich dann in den dunklen Momenten rausstellt, dass es eben nicht so ist, und dann ist es eben Coaching-Aufgabe, nicht mit dem Finger auf sie zu zeigen und zu sagen, ich habe es dir ja gesagt, sondern zu sagen, okay, hören wir uns das einmal an, besprechen wir das mal in einer Stunde, in einer ruhigen, und setzen den Prozess ein Stück weit neu auf. Meine Aufgabe ist dann oft eigentlich, das abzusegnen und zu sagen, okay, das kann funktionieren oder das kann nicht funktionieren. Da sieht man aber auch schon, dass ich mein Berufsverständnis und ihr sicher auch eure Rolle und die Gewichtung innerhalb dieser Rolle von bei jedem Athletin, bei jeder Athletin, bei jedem Athleten anders gewichten müsst. Mhm. Ja? Weil der eine will total viel Führung und will bis in die Sekunde von der Intervallpause wissen, was er machen soll, und der andere gibt eh schon mehr oder weniger vor, was er machen wird. Und da ist das dann mehr ein Absegnen, ein Moderieren, ein Dasein, wenn es brennt.
Die Tatsache ist ja aber ohnehin, glaube ich, das grundlegende Prinzip eines Trainers, eines Coaches, der dann eben, der es dann schafft, eine objektive Sicht auf die Dinge zu bewahren. Wie scharf der Blick dann ist unterschiedlich. Also wie scharf der sein muss, ob es eben nur eine moderierende Position ist oder dann eben bis ins Detail vorgeplant, oder man kriegt da ein bis ins Detail vorgeplante Einheiten vorgesetzt und muss daraus was machen und auch hin und wieder dazwischen grätschen. Aber im Prinzip ist die Idee dieselbe. Der Athlet selbst kommt aus seiner Bubble, aus seiner subjektiven Sichtweise nicht heraus, nie. Das wird keiner schaffen, auch wenn er sich noch so bemüht. Das ist das, was du schon angemerkt hast, Gary. Die Lieblingseinheiten bleiben dann die Lieblingseinheiten, weil es dann vielleicht anders verpackt werden, aus subjektiver Sicht, aber objektiv gesehen ist es nur immer der Server in Grün. Kommt dann ein Coach ins Spiel, der dann halt vielleicht mal grundlegend was anderes macht, andere Reize setzt. Und also aus meiner Erfahrung, jetzt nicht als Athlet, sondern als Trainer, die Athleten, die von Einheiten überzeugt sind, die auch gut abarbeiten, natürlich passiert das immer in einer Kommunikationsschleife, aber die gut abarbeiten, haben die größten Erfolge, haben die größte Entwicklung und setzen das größte Potenzial einfach frei.
Ich denke halt schon auch, dass das Thema, und das ist meine Sicht als Athlet und als Trainer, ich denke, wenn ich den Coaching-Prozess eingehe, ich glaube, das Mittel der Wahl für den bestmöglichen Output ist, dem Coach wirklich die Macht zu geben. Ja. Das heißt, irgendwie darauf zu vertrauen, was da steht, und im Umkehrschluss auch nachher, wenn irgendwas nicht funktioniert, mit allen Argumenten, die man dann hat, ja, zu sagen, wieso, obwohl ich eh alles gemacht habe, was quasi da steht. Ja. Und ich denke, jeder Trainer, der einen Plan hat, und ich unterstelle einmal, jeder hat einen, wird sich auf die Diskussion nicht nur einlassen, sondern einlassen müssen, ja, weil das ist dann Sinn der Sache. Ja. Sobald das aber so ist, wie es du jetzt gesagt hast, zu Hause zum Beispiel, dass irgendwie in den Vorgaben schon steht, Dienstag in der Früh laufen intensiv, am Nachmittag kurz, Rad, aber locker, und dann im Prinzip bastelst nur grob. Noch eine
Das ist sehr grob dazu. Im Verhältnis zu dem, was ich bekomme. Ich bekomme es bis auf die Minute genau von manchen. Aber ich bekomme dann so...
Nur noch den Gedankengang fertig. Ja. Das Problem ist, was dann rauskommt, ist ein Kompromiss oder ein tatsächlich nur verschriftlicher Plan der Vorstellung von dem Athleten oder der Athletin. Ja. Das heißt, im Endeffekt, das, was ich möglicherweise ein Potenzial entfalten könnte, hat gar keine Chance, ja, weil einfach die ganze kreative... Sicht oder auch die Philosophie oder der Masterplan vom Trainer eigentlich dann entweder zum Kompromiss wird oder er wird gar overruled. Ja. Ja. Und da denke ich schon, und das habe ich auch als Athlet immer so gemacht, es ist ja so, wenn man sich als Coach in die Athletenrolle begibt, man geht ja mit einem gewissen Know-how natürlich an die Sache ran und natürlich fragt man sich, okay, warum steht das jetzt da? Ja. Und es gibt zwei Wege, wie man mit dem umgehen kann. Das eine ist, dass man bei jeder Einheit diskutiert und sagt, ich würde das aber so machen, dann finde ich, ist man in dem Prozess komplett falsch. Oder man sagt, okay, ich habe zwar ein Know-how, aber der andere auch, und der hat einen anderen Plan und der wird auch funktionieren. Es gibt 1000 Wege, die nach Rom führen, das haben wir in dem Podcast, glaube ich, schon oft gesagt. Und wir haben auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ja. Und da denke ich mir halt einfach, das wäre halt wirklich so eine Herangehensweise, dass man sagt, ich gebe jetzt einfach für eine Saison die komplette Verantwortung dem Trainer, und wenn es dann in der Regel funktioniert es auch dann. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man sich über ganz andere Dinge unterhalten, ja, weil dann gibt es auch nicht dieses, naja, aber das war halt alles ein Kompromiss. Ja.
Das klingt jetzt so, sich komplett unterordnen
und nein, einfach gar
nur,
nichts. Nein,
einfach nein, nur ja. Ein starres Gerüst abarbeiten. Ganz im Gegenteil, es gibt ja ständige Kommunikation ja. und ein ständiger Steuerungsprozess, der im Ganzen hinterliegt. Und auf den muss man sich verlassen können. Ja? Und wenn das funktioniert, wenn man sich auf den verlassen kann, dann geht was weiter. Und ja, da bin ich auch ganz bei dir. Also als Athlet war wie man nie die Frage gestellt, naja, ich habe es nie aktiv hinterfragt, warum steht was da. Ich habe im Vorfeld natürlich Informationen weitergegeben.
Ja, und du hast ja im Vorfeld wahrscheinlich auch einen Trainer gesucht, wo dem du Grund vertraust natürlich. Und weißt, der hat die Ahnung und warum das dann dasteht, unterstellst dann, er wird sich was dabei gedacht haben.
Ja, das ist Grundvertrauen, das man braucht, um eben die Trainingsreize wirksam wirken lassen zu können. Ja. Dann wirken sie auch. Ich möchte vielleicht noch ein anderes Thema in den Raum werfen, in die Runde werfen. Viele, die sich selbst coachen, haben dann natürlich schon einen roten Faden oder kaufen sich einen roten Faden oder holen sich einen roten Faden in Form von Trainingsplänen, die es zuhauf online gibt, die es in Blöcken gibt, die es für gewisse Trainings, unterschiedliche Trainingsniveaus, für unterschiedliche Ziele gibt. Und da möchte ich gleich vorausschicken, viele dieser Pläne haben absolut Hand und Fuß.
Ja.
Da steht nichts, wenig bis nichts Falsches drinnen. Und
manchmal sind sie sogar nahezu perfekt, muss man auch sagen.
Ja,
nur es lässt sich einfach nicht so perfekt umsetzen. Ja,
die Frage ist halt dann nur immer für wen. Die perfekt sind für irgendjemanden bestimmt, aber die Frage für ist dann, die bleibt, ist das für denjenigen, der sich den Plan gekauft hat, der Richtige. Und wie kann man mit sowas umgehen oder was sind eure Erfahrungen mit solchen Konstrukten?
Wie man als Trainer damit umgehen soll?
Wir sind jetzt wieder auf der Seite Self-Coaching. Was macht man am besten aus so einem Plan?
Ich sag
stur abarbeiten, keine Einheit auslassen und mit Kraft und Macht ins Leben pressen oder...
Dazu habe ich eine wahnsinnig interessante Anekdote. Ich habe mal einen Trainingsplan vom Lance Armstrong vor über 20 Jahren irgendwo rumliegen sehen und versucht, den abzuarbeiten und mich so richtig schön ins Übertraining geschossen. Und grundsätzlich gibt's. Ich habe das ja auf der BSBA im Rahmen unserer Ausbildung sehr befremdlich gefunden, dass einer unserer Lehrgangsleiter, der hauptberuflich Lehrer ist und da gibt es keinen Zufall, sich angemaßt hat zu sagen, dass das, was ich ihm vorgeschlagen habe, in irgendeiner Art und Weise nicht effektiv wäre. Und ich habe gewusst, okay, dieses Spiel wird so gespielt und dann habe ich diese Arbeit neu geschrieben mit Literaturverzeichnissen und habe gesagt, lieber Freund, wenn du den Hottenrott und andere widerlegen möchtest, viel Spaß und habe damit einen sehr gut bekommen. Und den Nachweis zu erbringen, ob ein Plan gut oder schlecht ist, also es gibt Kraut- und Rübenpläne da draußen, die weniger elaboriert sind als die ich schreibe und die aber Leute zum Olympiasieg geführt haben. Und die Pläne, die da draußen sind, die sind alle sehr gut oder sehr schlecht, je nachdem, wie man sie abarbeitet, aber worum es geht und unsere Rolle ist ja das Moderieren von Feedback, einem Prozess und einer Anpassung auf die Mikroebene. Das ist unsere Aufgabe. Die Pläne, die wir da sehen, sind ja auf einer Ebene richtig, auf der Makro- und auf der Mesoebene, die überhaupt keine Dosierung erfährt, in den allermeisten Fällen. Und da würde ich jetzt ganz einfach sagen, dass ich mit der Entscheidung, was trainiere ich morgen, wenn es mir nicht so gut geht, und ich habe so einen perfekt richtigen Plan, der mir am nächsten Tag ein Intervalltraining vorschreibt, spannende Frage. Also es kann natürlich total hinhauen, wenn man es schafft, sich jeden Tag in einen Idealzustand zu versetzen, aber es ist eben das Problem am Leben, es verläuft selten ideal.
Ja, es ist wieder das grundlegende Prinzip.
In manchen Dingen gebe ich da recht, in manchen nicht. Also zum einen denke ich, der als erstes im Ziel ist, hat richtig trainiert. So,
ja.
Das heißt, du kannst deinen Trainingsplan immer nur ex post beurteilen, ob er gut war oder nicht. Ja, im Vorhinein kannst du sagen, cool, schaut fancy aus und ist state of the art, aber funktioniert, weiß kein Mensch. Ja, und wer das im Vorhinein seriös versucht zu beantworten, dass wenn ich mich jetzt im Oktober hinstelle und ich will in Klagenfurt im Juni eine Top-Zeit haben und es stellt sich einer hin, schreibt einen Plan und sagt, das wird am Ende rausschauen, dann läuft es davon, weil das gibt es nicht seriös zu beantworten. Rückblickend kann man dann sagen, okay, wieso hat es funktioniert, wieso hat es nicht funktioniert, da bin ich bei dir. Ich denke, diese ganzen, ich sage es mal, bewusst vorgefertigten Trainingspläne, obwohl das gar nicht negativ behaftet ist, die sind extrem gut. die Frage ist, und die hast du auch gestellt, für wen sind sie? Ja, und ich denke, für Menschen ohne Privatleben, mit einem gewissen Know-how und einem guten Körpergefühl funktioniert das. Das ist also schon eine sehr selektive Querschnittsmenge, würde ich sagen. Mhm. Und da wird es dann schwierig. Ja. Ich glaube, wenn man das wirklich durchführen kann, mit all der Zeit, die halt dann natürlich dafür auch notwendig ist und vor allem mit einer funktionierenden Selbsteinschätzung. Weil ich denke, klar, wenn ich mir jetzt einen Ironman-Plan runterlade mit 6 Wochenstunden, dann wird sich der wahrscheinlich integrieren lassen. Ja. Wenn ich die Selbsteinschätzung habe, dass ich sage, okay, ich vertrage auch nicht großartig viel mehr an sportlicher Belastung, dann funktioniert das. Die Tatsache oder die Realität schaut meistens so aus, dass man im November dasteht, voller Motivation und sagt, 20 Stunden Wochenschnitt, geht sich aus, schaffe ich sowieso. Ja. Und dass dann die Peakwochen irgendwo bei 30 sind und spätestens nach einem Monat die Motivation und der Körper nicht mehr mitmachen, ist halt dann die Tatsache, vor der man steht. Und da, glaube ich, wird es dann schwierig. Und das Zweite ist, Evis, das du angesprochen hast, was ist, wenn einfach das Leben reinspielt und es geht sich eine Einheit nicht aus? Wo schiebe ich die dann hin? Ohne Know-how, das zu machen,
da möchte ich sehen kurz wir eben das,
dass dann die meisten Leute eben genau da anstehen.
Da halt. Unterbreche ich dich, was passiert nämlich in den meisten Fällen? Also wenn Athleten mich fragen, es ist, also wenn eine Einheit ausgefallen ist, fragen mich Athleten fast zu 90% der Fälle, ob sie die Einheit noch im Rahmen der Woche wo dazuklatschen genau, können.
Ja.
Und das ist etwas, was Menschen einfach machen, weil sie gerne abarbeiten wollen. Außer bei
Stabi-Einheiten und Mobility-Einheiten.
Ja, okay, da geht das Feld weg.
Rationalisiert, es ist halt einfach keine Zeit gewesen.
Es ist voll unnötig, macht kein Mensch. Aber das ist eben jetzt genau der Punkt, dass eigentlich unser Job sehr oft darin besteht, etwas, was ausgefallen ist, einfach ausfallen zu lassen und das nicht noch irgendwo reinzuquetschen. Ja. Und das ist etwas, was Menschen, die sich selber trainieren, ganz selten machen und nicht schaffen.
Ja, und vor allem es ist das, was jetzt gerade so lustig gelungen hat, ist aber die Tatsache, dass man sich eben fragt, ja, okay, wenn ich die Einheit ausfällt, welche lässt man denn ausfallen, wenn man keine Zeit hat? In der Regel irgendwelche Dinge, die man für nicht wichtig erachtet, das sind in den seltensten Fällen die intensiven Einheiten, die macht man immer und wenn man dann runterrationalisiert und dann einfach zum Beispiel mal die letzten 6 Wochen anschaut und jetzt aus einer ganz simplen, wo man auch darüber diskutieren kann, aber nehmen wir es einfach mal her, diese 80-20, 90-10-Regel, wie auch immer, und sich das dann ex post anschaut und man sieht eigentlich, dass die letzten 4 Wochen nur aus Intensitäten bestanden haben. Ja? Und die ganzen, die eigentlich 90% einnehmen sollten, der Einheiten wegrationalisiert worden sind, dann kann es keinen Fortschritt geben. Im besten Fall gibt es keine Verletzung, aber das ist noch das Beste, was passieren kann. Ja, aber Fortschritt gibt es ganz sicher keinen. Ja. Und gerade mit der Zielsetzung, wenn man von wirklichen Langdistanzsportarten spricht, also sei es jetzt ein Marathonlaufen oder logischerweise dann Ironman oder Halbdistanz oder sonst was, wo einfach diese ganzen Fettstoffwechselgeschichten extrem wichtig wären, wenn die wegrationalisiert sind, fehlt eigentlich das spezifische Training. Ja? Ja. Und der Laie denkt aber, das Spezifische wären die ganzen Intervallgeschichten und so weiter. Ja? Und das ist, glaube ich, da steckt der größte Fehler drinnen oder das größte Fehlerpotenzial und das ist halt auch extrem schwierig, dass man das dann praktisch wirklich umsetzt.
Ja, wir schauen uns öfter solche Pläne an, kaufen wir immer wieder welche.
Ja, wir sind fleißige Unterstützer von Training
Peaks. Ich
weiß nicht, wie viele Pläne wir schon gekauft haben.
Einfach nur auch eben, um zu sehen, ob und wie die funktionieren und um zu sehen, wie die funktionieren, muss man es auch trainieren. Also wir testen das dann auch im Feld quasi und das Ganze funktioniert wirklich super, wenn man das dementsprechende Know-how hat und sich die Einheiten dann nimmt, die für einen passend sind.
Ja, und vor allem, man muss auch da dazu sagen, diese Trainingspläne haben ja alle, die sind ja wirklich gut. Also das wird immer so hingestellt, also naja, ich trainiere nach einem Online-Trainingsplan. Ja, da gibt es nichts Negatives dran. Das ist wirklich, das kann man durchaus so empfehlen.
Ja, ja. Das größte Problem, auf das ich hinaus möchte, halt. Ist, wir haben doch schon einige Jahre Erfahrung als Athleten, als Trainer, auch und wissen eben das Ganze einzuschätzen und einzuordnen und können die Einheiten für unseren Gebrauch, jetzt für unseren Athletentyp, für unser Zeitbudget, für unsere Umgebung einfach nutzen und richtig einsetzen.
Oder auch substituieren.
Genau.
Das ist nämlich das Thema.
Ganz genau. Und das Problem ist aber eher so gelagert aus meiner Sicht, dass diese Pläne eher von Einsteigern gekauft werden, einfach einmal um zu probieren, nach einem Plan zu trainieren, die aber eben von so einem Prozess oder auch von gewissen Einheiten keine Ahnung haben, wie die funktionieren, wie sich die anfühlen, wie sie die aufs Leben auswirken, wie sich die auf den nächsten Tag auswirken, wie die Wechselwirkungen zwischen den Laufrad-Schwimmeinheiten sind, dass nach einem harten Rad-Lauf-Koppeltraining am nächsten Tag ein qualitativ gutes Schwimmtraining eher bescheiden ausschauen wird, ist ganz klar. Und wenn man das weiß,
das ist die ganz klar.
Kann man das einordnen. Wenn man das nicht weiß, muss man es einfach einmal ganz grausam erfahren.
Das ist aber jetzt ein Punkt, wo ich einhaken muss. Gerade bei Sporteinsteigern in unserer Sportart und selbst wenn sie sportlich in einem anderen Sport eine Vorbildung erfahren haben, können manchmal nicht mit chronischer Ermüdung, die es im Triathlon nur noch mal gibt, umgehen. Dieser massiven chronischen Ermüdung, wo du dich überhaupt nicht mehr frisch fühlst, aber durchaus noch sehr fit sein kannst. Ja. Das ist etwas, das musst du einmal da blasen vom Kopf her und da braucht es meiner Ansicht nach auch Jahre, bis du dorthin kommst, um zu sagen, okay, jetzt fällt mir das linke Augenlid zu und die linke Schulter kommt nach oben. Das ist das Zeichen dafür, dass es jetzt vielleicht einmal Zeit wäre. Total spezifische Nonsensparameter von außen gesehen, aber wenn man das erfahren hat, dann kann man mit diesen Plänen noch umgehen.
Genau das meine ich. Und das Problem ist aber eben dahin gelegt, dass Anfänger diese Einheit, diese Pläne kaufen, weil es günstig ist, weil es einmal Einstieg ist in die Thematik.
Guter Punkt.
Und dann zerreißt das System. Dann ist es aber auch so, dass dann das Training einfach keinen Spaß macht. Mhm. Und dann ist auch das Vorurteil da, dann nach Plan und strukturiert trainieren, das ist nichts für mich.
Ich möchte einhaken, das Thema nämlich, was du jetzt gerade gesagt hast, der Kostenpunkt, glaube ich, ist nämlich die größte Hürde für dieses Individualcoaching, dass man halt einfach sagt, okay, klar, es gibt einen 36-Wochen-Plan für 150 Euro und dann gibt es ein 4 Wochen Individualcoaching für 150 Euro. Ich meine, braucht man nicht abwägen, was günstiger ist.
Das Individualcoaching.
Ja. Nein, aber es ist wirklich so, dass das natürlich eine Einstiegshürde ist. Ja. Und in der Regel probieren es die Leute über Online-Trainingspläne, kommen dann eben auf die angesprochenen Themen drauf und dann geht man den nächsten Schritt. Das Zweite, was ich aber auch immer wieder höher ist so quasi, nee, ich weiß gar nicht, ob sich für mein Leistungsniveau ein direktes Training auszahlt, dann nehme ich mal lieber einen Online-Plan und schiebe selber ein bisschen herum, das reicht ja für mich. Und das, finde ich, ist der größte Trugschluss eigentlich. Ja. Also gerade für Anfänger, gerade für Leute mit einem, ja, wie soll ich sagen, sehr voluminösen Job oder vielleicht sogar am Privatleben mit Family und sonst was, also schlicht gesagt mit wenig Zeit, Pensum, ja, macht das individuelle Coaching den meisten Sinn. Und da kann man einfach aus der wenigen Zeit oder eben aus der wenigen sportlichen Vorerfahrung, die man in dem Triathlon einfach hat, das Bestmögliche rausholen und gleichzeitig aber auch das Verletzungspotenzial oder die Verletzungsgefahr so weit minimieren, wie es irgendwie noch
genau, geht. Genau, abgekürzt bedeutet das eigentlich, je weniger Entscheidungen du fällen möchtest in einer Materie, wo du noch keine Ahnung hast, desto eher macht dein Trainer Sinn. Wenn du eh schon alles weißt, bitte coach dich selbst.
Ja, oder versuchst zumindest, genau. Dann versuchst du zumindest, genau.
Ja. Das sieht man auch im Profisektor sehr oft, dass dann Athleten einmal selbst gecoacht unterwegs sind. Bei manchen funktioniert das blendend, die wirklich schon Jahrzehnte im Sport verwurzelt sind und ihren Körper so gut kennen, vielleicht auch schon auf die Sportpension zugehen und wissen, okay, da neue Reize bringen es bei mir nicht mehr. Ich mache einfach das, was funktioniert. Was ich
immer schon gemacht habe.
Ja, naja, so wirklich in die Richtung, dass das Winning System nicht ändern, weil dadurch eben auch Verletzungen resultieren können. Ja. Ab einem gewissen Alter ist das sicher noch einmal ein größeres Thema. Mhm. Dann funktioniert das gut. Bei den Amateurathleten, die dann eben Pläne zukaufen, sehe ich auch immer eine Riesengefahr, und mit dem Thema sind wir eingestiegen, dass dann mehrere dieser Pläne gibt im Repertoire und die gemischt werden.
Ja. So wie Medikamente, die man mischt, das ist nicht gut.
Ja, es ist ganz ähnlich. Und dann ist die Dosierung halt auch wirklich Gift im Bezug auf Intensität und Umfang und.
Ich sehe da das geringste Problem. Das größte Problem sehe ich in der Auswertung, was dann den Erfolg gebracht hat.
Ja, also da gehe ich wieder zu dem Thema, wie der Gary gesagt hat, jeder Plan oder jeder Trainer hat grundsätzlich einen Plan, eine Idee, wie er einen Progress schaffen möchte, wie er das über einen gewissen Zeitraum timen möchte, dass das passiert, was man möchte. Und das ist hoffentlich Annäherung an das Ziel, an das Wettkampfziel oder welches Ziel auch immer. Und wenn man dann eben verschiedene Ideen mischt, kann das aus an der Natur der Sache nicht gut funktionieren, weil die Ideen und der Weg zum Ziel ganz anderer sein kann und gar nicht wertend.
Aber das Schlimmste ist, es funktioniert gut, aber du weißt am Ende des Tages nicht, warum es gut funktioniert hat. Da gibt es ja einen Spruch in der Sportwissenschaft, von welcher Bohne hat man gefurzt. Und genau so geht das dann, dass du in der Auswertung dann eigentlich wiederum einen Trainer brauchst, der sagt, schau, das hat aus diesen und jenen Gründen funktioniert. Das ist nämlich unser Job.
Ich glaube eher, dass die Frage sein wird, aus welchem Grund hat es nicht funktioniert? Nicht, aus welchem Grund hat es funktioniert.
Ich bin ja ein heilloser Optimist.
So kennen wir dich.
Menschenfreund und Optimist.
Menschenfreund, ja.
Also ihr seht, das Thema ist auf jeden Fall komplex, hat aber durchaus alles seine Berechtigung. Also sowohl das individuelle Coaching, als auch die quasi, nehmen wir es einfach, online gekauften Trainingspläne oder was auch immer, aber auch das klassische Self-Coaching, indem man sich selbst individuell coacht. Ja. Auf jeden Fall, ich denke, unterschiedliche Athletentypen für unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube, wir haben das ein bisschen beleuchtet, für wen das durchaus auch einmal einen Sinn machen könnte, das zu probieren. Und
wollen wir die Runde abschließen, dass jeder einen Tipp gibt für jemanden, der sich selbst coacht? Das wäre nämlich urlässig. Ich habe einen Tipp, bleibt bei einem System längere Zeit, wenn ihr euch selber coacht.
Mhm. Versucht die Sachen zu analysieren, aber nicht zu over, dieses Overanalyzing irgendwie.
Dieses kleinste Detail zu erleben.
In jeden Pulse-File irgendwie 300 Sachen rein zu interpretieren und dann vielleicht doch drauf zu kommen, dass einfach bei 34 Grad ein bisschen hecher sein kann. Ja. Das ist, einfach so.
Ja. Von mir, versucht, so gut es nur geht, eine objektive Sicht aufs Ganze zu bekommen, auf das große Ganze. Und das geht sehr oft nicht allein, sondern da muss man einfach in Gespräche, da muss man vielleicht auch mit anderen Athleten sprechen und sich da ein bisschen austauschen. Aber einen groben Überblick zu bewahren, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge im Self-Coaching und den Überblick verliert man relativ schnell.
Gut, haben wir jetzt noch 3 Tipps für Leute, die sich nicht selbst coachen, sondern beim Trainer sind oder einer Trainerin.
Beim Trainer arbeitet es einfach ab.
Ja, genau. Das wäre auch meins. Lasst euch nicht von außen beeinflussen, vertraut den Trainer und im schlimmsten Fall rechnet es nachher mit dem Ab, wenn es nicht
hinkommt. Ja, aber traut euch ihn zu fragen, wenn es Fragen gibt.
Ja, das sowieso. Ja,
das ist eh klar.
Ja. Ja, in diesem Sinne, falls ihr Fragen habt an uns, dann meldet euch an bei info@sweetspot-training.at. Abonniert unsere Social-Media-Kanäle und natürlich auch jetzt den YouTube-Kanal, den wir da unter dem Podcast noch verlinken.
Ja, und erzählt uns gerne eure Erfahrungen zu Self-Coaching oder mit euren Trainern.
Genau.
Was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Und wir sind an allem interessiert.
Genau. Und in diesem Sinne sagen wir, bis zur nächsten Folge. Tschüss euch, Baba.
Danke fürs Zuschauen. Tschüss euch.